Vielleicht hast du gedacht, was ist das für ein seltsames Thema? Schneidung, was haben wir damit zu tun? Wir haben ja die Verse aus Philipper 3 gehört und ich möchte sie nochmal, zumindest die ersten drei, jetzt lesen wegen des Zusammenhangs, worum es mir geht, und dann euch kurz sagen, wo die Reise hingeht heute, geistlicherweise, weil es immer ganz gut ist, wenn man verreist, dass man weiß, wo es hingeht. Also wer verreist und weiß gar nicht das Ziel, das sind dann so Weltenbummler vielleicht, die so hin und her reisen. Aber es ist immer sehr schön, eine Reise zu planen, das Ziel zu kennen und sich darauf zu freuen. Paulus schreibt also hier etwas von drei Dingen in diesen Versen. Er sagt etwas von einer Zerschneidung, er spricht von Beschneidung und davon, dass wir nicht auf Fleisch vertrauen. Und diese drei Dinge wollen wir zusammenbringen in den Worten des Apostels Paulus und für uns heute anwendbar machen. Denn wir kennen ja das Wort, was Paulus einmal an Timotheus schrieb, dass die ganze Schrift inspiriert ist und nützlich zur Belehrung und so weiter. Also wir wollen daraus lernen. Paulus sagt also hier, Vers 1, übrigens meine Brüder, freut euch im Herrn. Ja, wunderbar, das machen wir. Und dann sagt er, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Also da haben die mehrmals das Gleiche gehört und sollen sich trotzdem freuen. Das könnte ich jetzt auch zu euch sagen, weil gewisse Dinge, die wir heute hören, ihr schon öfter gehört habt. Aber wir werden den Grund erfahren, warum das gut ist. Dann sagt er, seht die Hunde. Das klingt direkt unhöflich. Seht die Hunde. Die üblen Arbeiter, die Zerschneidung, also so negativ, kann man so negativ anfangen, wenn ich mit meinen Brüdern rede. Und dann geht es gleich wieder aufwärts, denn wir sind die Beschneidung, wir vertrauen nicht auf Fleisch. Ja, was ist denn das? Und dann rühmt er sich und sagt, ich könnte das, weil ich bin eigentlich der Beste von euch allen. Wir werden uns das nachher noch anschauen. Warum macht er das? Hat er einen Grund dafür? Also ich finde das eine spannende Sache und wir wollen uns das auch der Reihe nach in Ruhe anschauen. Dazu noch etwas. Ich werde heute die Bibeltexte, die ich hier lese, in meiner Bibel blättern aufschlagen, damit alle die, die ihre Bibel mit haben, die Chance haben, das auch zu merken und den Texten ihrer Bibel mitzuverfolgen. Ich gebe mir also Mühe, dass wir das, was wir hier nachschlagen, dann auch am Original-Bibeltext nachprüfen können. Also, freut euch im Herrn, sagt Paulus hier. Wenn wir im Philipperbrief ein Stück weiter blättern, im Kapitel 4, da finden wir einen ähnlichen Hinweis noch einmal im Vers 4, er sagt, freut euch im Herrn alle Zeit und nochmals werde ich sagen, freut euch. Das war ihm also ganz wichtig, freut euch alle Zeit. Er hat das mehrfach gesagt, auch den Thessalonischern schon. Er spricht von einer Rundum-Freude. Und er war damit nicht allein. Petrus in seinem ersten Brief, das will ich nur erwähnen, Kapitel 1, Vers 8 spricht von einer unaussprechlichen Freude. Also da muss es etwas geben, was eine innere Freude oder eine Erfüllung mit Freude bewirkt, die unabhängig von äußeren Umständen, hier von den Hunden, den üblen Arbeitern, dass ich euch immer wieder dasselbe sage, ihre Wirkung hat. Also sie wirkt über die äußeren Umstände hinaus. Und das ist für uns wichtig zu wissen. Das ist aber kein neutestamentlicher Aspekt, sondern wenn wir auch das Alte Testament prüfen, werden wir viele Stellen finden, die von dieser Freude sprechen. Und wir haben das bei den Propheten, wir lesen das in den Psalmen, die Freude im Herrn, die Freude in Gott, Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist auch im Alten Testament dokumentiert. Also sind Glaubende aller Zeiten hineingenommen in eine göttliche Freude. Und das soll auch uns freuen. Wenn ich euch jetzt auch wieder dasselbe sage, dann denkt dran, Paulus hat gesagt, wir sollen uns trotzdem freuen. Im Übrigen bin ich sicher, wenn du gewisse Gedanken schon mal gehört hast, dass du das meist gar nicht mehr so realisierst und dich daran erinnerst. Wenn ja, dann dient das der Festigung. Denn er sagt ja, ich möchte euch erinnern, hier im Vers 1, auch wenn euch, mir ist das nicht lästig, aber euch befestigt das. Es dient also der Befestigung. Im Übrigen ist die Wiederholung, die Mutter der Weisheit, sagt man in der Welt, das hat mal ein Wissenschaftler gesagt, ein Physiker, der hat gesagt, wenn du etwas tausendmal gehört, gelesen und dich mit beschäftigt hast, kannst du das nie mehr vergessen. Und ich habe meine Bibel schon ein paar Mal gelesen, keine Frage, aber bei tausend bin ich noch längst nicht. Also wenn du tausendmal die Bibel gelesen hast, brauchst du die vielleicht gar nicht mehr mitnehmen, dann kannst du die auswendig, nicht nur äußerlich auswendig, sondern eben auch inwendig, kannst du es dir dann hersagen. Paulus ist aber nicht alleine mit dieser Meinung. Ich möchte mal bei Petrus reinschauen, 2. Petrusbrief, in 2. Petrus Kapitel 1, weil Petrus hat ähnliche Gedanken geäußert, die uns zeigen, dass Wiederholung und immer wieder über das gleiche Sprechen notwendig ist für ganz bestimmte Lebensformen, die uns ja hier im Wort nahegebracht werden. 2. Petrus 1, Vers 12 sagt er zum Beispiel, darum werde ich euch auch künftig stets betreffs dieser zuvor genannten Dinge, über die er gesprochen hat, obwohl er sie wahrnimmt und in der gegenwärtigen Wahrheit gefestigt seid, daran erinnern. Ich werde euch künftig stets erinnern. Weil wie macht er denn das? Er muss immer wieder darüber reden. Die Kinder der Schule haben ja auch Wiederholung, nehme ich an. Ist jemand unter euch, der in die Schule geht? Ja, steht da jemand? Aha. Gut, aha. Er ist mutig, er hebt die Hand, wunderbar. Also, wenn du in der Schule bist, dann ist auch Wiederholung dran, weil das, wenn man das nur einmal hört, hat man das ganz schnell vergessen. Man muss das also wiederholen. Warum soll es uns Alten, uns Erwachsenen, uns Älteren, uns, die wir länger jung sind, kannst du auch sagen, warum soll uns das anders gehen? Wir müssen wiederholen. Wenn du weiterliest bei Petrus, 3 Verse weiter, Vers 15, sagt er, ich befleißige mich aber, dass ihr auch nach meinem Auszug jederzeit imstande seid, euch an die zuvor genannten Dinge zu erinnern. Mit anderen Worten, wenn ich sterbe, sollt ihr euch daran erinnern, was ich euch gesagt habe. Das geht also jedem Verkündiger des Wortes so. Allen, die am Wort dienen, sollten sich mühen, damit die Geschwister, die Zuhörer auch später sich an diese Dinge erinnern. Das sagt der Petrus hier. Im Kapitel 3, Petrus, selber Brief, Kapitel 3, Vers 1 und 2, noch ein Hinweis von ihm. Er sagt, ja, Geliebte, schon diesen zweiten Brief schreibe ich euch, in welchen beiden Briefen ich durch Erinnerung eure aufrichtige Denkart aufwecke, damit ihr erinnert werdet an die von den heiligen Propheten vorher geredeten Reden und des von euren Aposteln geredeten Gebotes des Herrn und Retters. Ich möchte was? Eure Erinnerung auffrischen, aufrichten und eure Denkart aufwecken. Ich will, dass ihr erinnert werdet, sagt er. Ich finde das toll, dass die Apostel das so gemacht haben. Ich will noch einen dritten zitieren, damit wir auch wissen, dass das bei allen so ist, und zwar Judas. In seinem kleinen Brief schreibt er etwas Ähnliches. Im Vers 17 ist ja nur ein Kapitel. Da sagt er, ihr aber, Geliebte, Erinnert euch der von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus vorher geredeten Reden. Erinnert euch an das, was die Apostel gesagt haben. Also, wir sind hier in guter Gesellschaft, wenn wir uns erinnern an das, was wir schon öfter gehört haben. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, das dient der Befestigung. Wenn wir jetzt hier weiterschauen bei Paulus im Philipperbrief, die Verse, die heute dran sind, Philipper 3, 1 bis 6, dann gibt er auch gleich einen Grund an im nächsten Vers. Denn jetzt kommt der erste Begriff von diesen dreien. Erinnert euch, also wir wollen uns jetzt erinnern, drei Begriffe, Zerschneidung, Beschneidung und auf Fleisch vertrauen, darum geht es heute Morgen. Der erste Punkt ist also Zerschneidung. Warum also, sagt Paulus, schreibe ich immer dasselbe? Dann sagt er, seht mal die Hunde, seht die üblen Arbeiter, seht die Zerschneidung. Das klingt ja gewaltig hart. Ich lese euch mal vor, was Heinrich Langenberg zu dem Wort Hund sagt. Hunde und Säue waren unreine Tiere und galten als Bilder für sittliche Verwilderung in Gesinnung und Wandel. Damit wurden Menschen bezeichnet, für die es in Wahrheit nichts Heiliges gab. Also der Begriff Hund ist sehr abfällig im Wort gebraucht. Und jetzt müssen wir mal überlegen, von welchen Leuten redet Paulus hier? Seht die Hunde, seht die üblen Arbeiter, seht die Zerschneidung. Wann kann ich denn was zerschneiden? Wir gucken uns das gleich an. Wann kann ich was zerschneiden? Das kann ich nur, wenn ich es kenne. Nur was ich kenne, kann ich auch zerschneiden. Das, was ich in die Hand nehme, kann ich zerschneiden. Wenn das da hinten liegt, kann ich das nicht zerschneiden. Wenn also hier Hunde und üble Arbeiter waren, die etwas zerschnitten haben, müssen sie es gekannt haben. Das waren Glaubende, die vielleicht nicht alles geglaubt haben. Das waren Glaubende, die das Wort zerschnitten haben. Auf vielerlei Weise werden uns einiges anschauen. Und deswegen sagt Paulus, ich erinnere euch an alles, was ihr von den Aposteln und Propheten gehört habt, damit ihr, wenn ihr die Hunde und die üblen Arbeiter und die Zerschneidung seht, das unterscheiden könnt. Damit ihr wisst, was richtig und falsch ist. Ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten. Die üblen Arbeiter also müssen jene gewesen sein, von denen er schon im 2. Korinther geschrieben hat. 2. Korinther, Kapitel 11. Haben wir Hinweise darauf von Paulus, bevor er seine Ruhmesrede hält, bevor er sagt, was er für ein toller Kerl ist, weil er das einmal machen musste. Da gab es so viele falsche Apostel, so viele Leute, die gesagt haben, Paulus ist kein Apostel, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Und jetzt rühmt er sich hier im Kapitel 11 und sagt, ich muss mich mal rühmen, ausnahmsweise, normalerweise mache ich das nicht, ausnahmsweise, damit die endlich das Maul gestoppt bekommen. Und im Vers 13, 2. Korinther 11, 13 heißt es dann, denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich umgestalten zu Aposteln des Christus. Also gab es falsche Apostel, die gesagt haben, wir sind die Richtigen und ihr seid die Falschen. Es gibt ja auch noch neuzeitliche Apostel heute, das wissen wir, es sind ja einige unter uns, die mit denen ihre Erfahrungen gemacht haben. Das könnte man vielleicht teilweise hier auch so sehen. Also es gibt Lehrer in der Versammlung, das sind Gläubige, das sind Glaubende oder Gläubige, vielleicht besser gesagt, die zerschneiden das Wort. Und es ist erschreckend, dass das zu allen Zeiten so gewesen ist. Und deswegen die Frage, warum soll das heute anders sein? Wenn ich also heute Morgen hier predige, dann müsst ihr genau hinhören und müsst prüfen und müsst gucken, dass ich nicht ein übler Arbeiter bin, der was zerschneidet. Das ist eure Verantwortung, nicht meine, weil ich glaube, was ich sage. Aber ob das stimmt, musst du für dich selber prüfen. Du darfst dich auf keinen anderen verlassen. Ich sage meiner Familie auch immer, guck selber nach. Glaub mir kein Wort. Das ist nicht negativ gemeint, sondern eine Aufforderung zur Selbstprüfung. Nur was du dir selber erarbeitet hast, da kannst du auch drauf stehen. Natürlich mit des Herrn Hilfe, keine Frage. So, jetzt geht es um diesen Begriff der Zerschneidung. Vielleicht, wenn wir Galater 1 mal aufschlagen, da kannst du auch dein gleich bleiben, wir werden noch ein paar Verse aus Galater lesen, gleich im Anschluss. Es ist ja das, oder ist der Brief, in dem Paulus ganz besonders auf solche Umstände hinweist, dass man das Wort zerschnitten hat. In den Versen 6 und 7 heißt es im ersten Kapitel, Galater 1, 6 und 7, ich staune, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade des Christus berief, versetzen lasst zu einem andersartigen Evangelium, welches kein anderes ist, nur weil einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verkehren. Also, worum ging es denn hier? Da waren Leute, die haben religionsgesetzliche Forderungen gestellt. Die wollten die Glaubenden des ersten Jahrhunderts zurückbringen zum Gesetz. Lasst euch beschneiden, nur wenn du beschnitten bist, wirst du gerettet. Es gibt da eine Parallele in der heutigen Zeit, zu der ich nachher nochmal komme. Nur wenn du getauft bist, wirst du gerettet. Für mich genau das Gleiche. Ich sage nachher noch was zur Taufe. Die meisten kennen ja meine Einstellung. Ich habe nichts gegen die Taufe, ich sage es nochmal vorweg. Aber es gibt einen ganz bestimmten Punkt dabei und um den ging es ja dem Paulus nämlich auch. Ich lese euch das dann vor, wo auch das ein kritischer Punkt sein könnte hier bei uns heute in unserer Zeit. Also religionsgesetzliche Forderungen. Heute könnte man sagen, es wird relativiert im Wort Gottes. Es wird gesagt, das kannst du nicht alles wörtlich nehmen. Oder wenn sie sagen, ja, der Brief ist nicht von dem Paulus geschrieben, den hat ein anderer geschrieben. Oder man sagt, ja, Gottes Wort, die Bibel enthält auch Gottes Wort, also das meiste haben Menschen geschrieben und all so Dinge. Das ist Zerschneidung, buchstäbliche Zerschneidung des Wortes. Und wenn das Gläubige in unserer Zeit predigen, sind sie Hunde und üble Arbeiter, wie sie Paulus hier benennt. Und ich bin niemand, der dazu schüchtern ist, das auch auszudrücken. Ihr kennt mich ja inzwischen. Weil ich das unerhört finde, dass wir, die wir alles glauben, was geschrieben steht, gerade von diesen üblen Arbeitern beschimpft werden als Irrlehrer. Das kann nicht sein. Und deswegen muss man das ganz deutlich sagen. Das heißt, du musst den Spieß umdrehen. Und deswegen wollen wir jetzt ein paar Bibeltexte lesen, ich fange mit Galater 1 an, die uns zeigen, was denn Zerschneidung heute ist, wer denn die sind, die das Wort zerschneiden. Ich kann ja keine Namen nennen, sondern jeder, der das hört und merkt, hoppla, das, was der da gerade sagt, glaube ich ja gar nicht, dann merkt er sofort, da die Schere in der Hand. Er ist der Zerschneider, das kannst du bei dir selber feststellen. Auch die Leute, die das im Internet hören, die können sich prüfen, glauben wir, was geschrieben steht, oder sind wir Zerschneider? Weil zur Beschneidung kommen wir ja noch, das ist der nächste Punkt. Zerschneidung, Galater 1, ich bleibe in dem Kapitel 1 noch mit drei Gedanken. Gleich die nächsten Verse 8 und 9, wir haben ja 6 und 7 schon gelesen. 8 und 9 heißt es, jedoch wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas neben dem evangelisiert, was wir euch evangelisierten, er sei ein Bannfluch. Wie wir zuvor geredet haben, so sage ich auch jetzt nochmals. Wenn jemand euch evangelisiert neben dem, was ihr empfangen habt, er sei ein Bannfluch. Worum geht es also? Was ist Zerschneidung? Zerschneidung ist, wenn jemand etwas verkündet, was nicht von den Aposteln ist, die es vom erhöhten Herrn erhalten haben. Was nicht von den Aposteln durch den erhöhten Herrn mitgeteilt worden ist. In der Apostelgeschichte haben wir den berühmten Vers, ich will ihn nur zitieren, wo uns gesagt wird, dass die Christen des ersten Jahrhunderts zusammensaßen, Gemeinschaft hatten, in der Lehre der Apostel. Der Apostel des ersten Jahrhunderts wohlbemerkt, nicht die Apostel, die sich heute so nennen. Ich weiß, dass es immer kritisch ist, wenn das Wort auftaucht, da haben ganz gewisse Leute ganz gewisse Gedanken im Kopf, und ich kenne das ja auch aus meiner früheren Religion, so gewisse Schlüsselworte, die kriegst du ein Leben lang nicht los. Es geht um Apostel der ersten Ordnung, Apostel des ersten Jahrhunderts. Also, das war ein Punkt. Was nicht von den Aposteln ist, ist Zerschneidung. Vers 10 und 11. Paulus macht munter weiter im Galaterbrief. Galater 1, 10 und 11. Überzeuge ich denn jetzt Menschen oder gar Gott, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, so wäre ich Christi Sklave nicht. Denn ich tue euch kund, Brüder, dass das von mir evangelisierte Evangelium nicht gemäß Menschenart ist. Was ist Zerschneidung gemäß Vers 10 und 11? Alles, was nicht von Christus stammt. Ein menschengemäßes Evangelium. Wie oft habe ich schon gehört, dass Brüder sagen, da wurde ein Wohlfühl-Evangelium gepredigt. Oder man will Menschen gefallen, um sie in seine Gemeinde zu locken. Da gibt es unterschiedlichste Methoden. Das haben wir nicht nötig, weil wir verkünden das Wort, wie es geschrieben steht. Wem das gefällt, da ist dem Wort zugeordnet. Der kommt freiwillig. Wem das nicht gefällt, der soll Kaninchen züchten oder Tennis spielen oder sonst irgendwas machen. Den kann man hier auch nicht gebrauchen, weil da gibt es nur Ärger. Also wer nicht auf der Wortgrundlage stehen will und ständig daran herumnörgelt, soll bitte woanders hingehen, weil das bringt uns nicht weiter. Ich bin da vielleicht etwas hart, und auch, es ist halt so. Ich habe schon mal gepredigt, wir laufen nach keinem hinterher. Ich meine das positiv, weil das machen die Sekten, das machen die Religionen, das machen die Rattenfänger da draußen, die Leute für sich in Anspruch nehmen wollen. Die laufen denen hinterher. Das haben wir nicht nötig, weil wir wandeln in und mit Christus, dem lebenden Wort. Wir stehen auf dem Wortgrund. Und wenn das mal nicht so sei, dann bitte heb den Finger hoch und sag, was du eben sagst, kann ich nicht glauben, zeigen wir den Schriftbeweis. Und dafür sind wir hier. Also, alles, was nicht von Christus stammt. Es geht noch weiter, Galater 2, Vers 16. Ein bekannter Vers, das ist zum Beispiel einer, der passt zu den Eingangsgedanken, immer wieder dasselbe sagen, macht mich nicht traurig, ist mir nicht lästig, aber euch befestigt es. Den haben wir schon 152 Mal gehört. Ich benutze mal gerne diese Zahl, weil man sich die gut merken kann, als ungewöhnlich. Also wir haben den schon sehr oft gehört. Wir, Galater 2, Vers 16, wir nehmen aber wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Auch wir glauben an Christus Jesus, auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden, nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Was ist Zerschneidung? Zerschneidung ist, wenn man von der Gnade ablenkt, wenn man die Gnade kleinredet, wenn man die Gnade nicht im vollen Umfang des Schriftverständnisses verkündet. Wenn man nämlich, wie hier in diesem Vers sagt, mein Glaube an Jesus ist die Grundlage der Rechtfertigung. Das ist falsch. Das ist Zerschneidung der Schrift. Es ist seine Treue, die die Grundlage der Rechtfertigung ist. Und deshalb glauben wir an Christus, so wie es dieser Vers auch hier sagt. Die meisten von euch haben ja das erste und das dritte unten Sicherheit schon gestrichen in dem Vers, weil sie eben auch diesen Vers schon kennen. Was ist also Zerschneidung? Zerschneidung ist, die Gnade klein zu reden. Die Gnade ist nämlich viel, viel größer. So, jetzt gucken wir mal in Korintherbrief rein, noch einen weiteren Punkt. 1. Korinther 1, Vers 12. 1. Korinther 1, Vers 12, wo wir auch etwas erfahren, was Zerschneidung ist. Und jetzt komme ich auch zu dem Gedanken eingangs, wo ich den Finger warnend hebe, wenn es um die Taufe geht. Hier heißt es nämlich 1, Vers 12, man auch kann den Anfang von 13 noch mitlesen, ich sage aber dies, es gab Streitigkeiten an der Versammlung, Zwiespältigkeiten, und da sagt er, ich sage dies, ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber des Einhard oder des Wagner oder des, es fällt mir dein Name nicht ein, Kinder, ist das schlimm. Ne? Also alle, wie ihr heißt, die ihr am Gott dient. Nein, sagt Paulus hier im Vers 13, dann ist der Christus zerteilt worden, wenn das so ist. Also keine Fangemeinde gründen, wenn es um das Wort geht. Ich weiß, dass das aber gibt, das ist mir schon klar. Aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass das falsch ist. Sondern, was ist Zerschneidung? Zerschneidung ist alles, was an Menschen bindet. Und wenn ich hier bei dieser Gelegenheit nochmal die Taufe erwähnen darf, von der ja Paulus sagt, ich bin froh, dass ich nicht viele von euch getauft habe. Diese Taufe ist wichtig, sie ist ein wichtiges Zeugnis von der unsichtbaren Welt, aber wehe dir, wenn du dich wegen Menschen taufen lässt. Wehe dir, wenn du eine Gemeinde bist, die sagt, ich muss verbindlich dazugehören und deshalb hier getauft werden, dann ist diese Taufe ein Bindemittel an diese Gemeinde und das ist unbiblisch. Das ist Zerschneidung der Schrift. Wenn Menschen, andere Menschen durch rituelle Handlungen an sich binden, ist das gegen die Schrift. Das hat Paulus ganz klar gelehrt. Deshalb habe ich nichts gegen die Wassertaufe, wenn sie schriftgemäß durchgeführt wird und nicht an Menschen bindet und der Einzelne das von sich aus will, dann machen wir das. Aber nicht als generelle Anweisung und Bindemittel für die entsprechende Gemeinde. Das wäre gegen die Schrift. Also, Zerschneidung ist alles, was an Menschen bindet. Noch ein Text zur Zerschneidung. Ich habe ihn schon mal erwähnt. 2. Timotheus 3, Vers 16. 2. Timotheus 3, Vers 16 ist also ein Text zum Wecken. Ich sage das immer gern zu all den Texten, die man eigentlich auswendig kennen müsste, weil sie so bekannt sind. 2. Timotheus 3, Vers 16, da heißt es, alle geschrieben, aber die ganze Schrift ist Gott gehaucht, inspiriert, Theopneustos, und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Hinaufberichtigung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die ganze Schrift, geschriebene, ist Gott gehaucht, inspiriert. Aber jetzt sagen wir, da hat Paulus das Alte Testament gemeint, weil das Neue gab es ja noch nicht. Das wäre ein Thema extra. Wir glauben, beweisen zu können, dass im Timotheusbrief, der 2. Timotheusbrief, das letzte, was Paulus geschrieben hat, vor seiner Hinauflösung, um es wirklich auszudrücken, bevor er gestorben ist und beim Herrn war, da hat es schon Schriften gegeben des Neuen Testamentes, das ist also klar nachweisbar, die er mit Sicherheit auch gemeint hat und die wir als Gottesmund heute vor uns haben. Wenn also jemand die Schrift zerschneidet, dann sagt er, es ist nicht alles inspiriert. Oder die Bibel enthält auch Gottes Wort. Ja, ein bisschen. Ne? Das meiste ist von Menschen. Man müssen mal jetzt sortieren, was ist denn jetzt von Gott und was ist von Menschen. Wer traut sich das zu, die Bibel zu sortieren nach diesem Kriterium? Das ist ein Zerschneider. Ne? Wer das wagt, ist ein Zerschneider der Schrift. Also ganz klar, was ist Zerschneidung? Wenn die Inspiration geleugnet wird und wenn es nur in Teilen ist, das ist Zerschneidung der Schrift. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema und hoffentlich auch zu eurem Lieblingsthema, 1. Timotheus 2, 1. Timotheus 2, Vers 4. Und das sind jetzt die nächsten 5 Texte, die gehören eigentlich thematisch zusammen. Die gehören thematisch zusammen zu diesem berühmten Thema, weswegen wir uns ja hier in Büdingen versammeln, weil wir das, was wir glauben und was geschrieben steht, in anderen Gemeinden nicht verkünden dürfen. Deswegen kommen wir hier zusammen. Und damit es auch jeder mitkriegt, hier sitzen etwa 30 bis 40 Leute immer, die das glauben, was geschrieben steht. Und das freut mich ganz besonders, weil vor im Jahr, wann war das, 1994 haben wir hier im März, oder Ende Februar, Anfang März in Büdingen begonnen mit 7, 8 Leuten, die da regelmäßig kamen, manchmal waren es auch 10. Und heute sind wir zwischen 30 und 40, die glauben, was geschrieben steht. Was steht geschrieben? 1. Timotheus 2, Vers 4. Er spricht vom Rettergott. Paulus in seinen letzten beiden Briefen, er spricht vom Rettergott und sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Glaubst du das? Ich auch. Wie viele Glaubende glauben das nicht? Das sei noch genehmigt. Wenn aber jemand das Wort verkündet und das nicht glaubt, dann ist er ein übler Arbeiter, ein Zerschneider der Schrift. Es ist so. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, er will das schon, aber schaffen wird er das nie, sagen sie, weil sie Gott kleinreden. Es ist ein armseliger Gott, der seinen Willen nicht durchsetzen kann. Wenn heute die Kinder die Eltern erziehen. Gell? Wer erzieht bei euch die Kinder? Wir haben ein paar Kinder hier. Ja, sagen die Eltern, wo es lang geht? Oder sagen die Kinder, Vater, jetzt machst du das und das und das will ich nicht. Ich entscheide hier, wo es lang geht. Ich glaube nicht, in einer normalen Familie entscheiden immer noch die Eltern, was die Kinder machen. Wenn also Gott will, dass alles gerettet wird, wird er wohl wissen, wie er das macht. Denn ich lese in meiner Schrift, dass er einen Weg gefunden hat. Es werden doch nur Glaubende gerettet. Das glauben wir da auch. Also was liegt dann als nächster Gedanke vor uns? Dass alle zum Glauben kommen müssen. Ist doch klar. Ne? Sonst können sie nicht gerettet werden. Meinst du, Gott schafft das? Ich glaube ja, weil es geschrieben steht. In Kapitel 4, Vers 10 ergänzt das Paulus noch. 1. Timotheus 4, Vers 10. Der zweite Vers, der es ganz deutlich sagt. Wenn es da heißt, wir mühen uns und ringen darum, weil wir aufgrund des lebenden Gottes eine Erwartung haben, welche ein Retter aller Menschen ist. Und jetzt kommt noch ein Zusatz, was ein Glück, dass das hier steht, vor allem der Glaubenden. Siehst du, sagt der Zerschneider, nur die Glaubenden werden gerettet, es kommen nicht alle zum Glauben, also sind die meisten verloren. Ja, welch ein Unsinn. Da hat unser Bruder Daniel Mohl, etliche von euch kennen ihn ja, hat ein kleines Heftchen mal geschrieben vor etlichen Jahren. Und da steht drin zu diesem Vers, wenn einer Holzhändler ist und er handelt mit Bäumen und er wohnt wegen mir im Erzgebirge, da gibt es viele Fichten, dann handelt er mit Bäumen, vor allem mit Fichten. Das heißt doch nicht, dass er die anderen Bäume nicht auch verkauft. Weil hier wird ja immer unterstellt beim Paulus, vor allem die Glaubenden, nämlich die Nicht-Glauben, ja nicht gerettet, ist da die Schlussfolgerung. Wenn Gott alle rettet, dann müssen doch zwangsläufig auch alle zum Glauben kommen. Aber es werden immer nur die Glaubenden gerettet. Vielleicht geht das ja in Etappen. Wer ein wenig Ahnung von der Heilsgeschichte hat, der weiß, dass die Vollendung des gesamten Heils in Stufen vorangeht. Also nach und nach kommen alle zum Ziel. Ich will noch die drei anderen Stellen dazu nennen, weil das Thema mir so wichtig ist. 1. Korinther 15, 22. 1. Korinther 15, 22. Und hier dürfst du wieder fragen, bist du ein Zerschneider oder gehörst du zur Beschneidung? Das ist ja der nächste Punkt, der kommt gleich. Ja, heißt es denn ebenso, genauso. Wie in Adam alle sterben, also werden auch in Christus alle lebend gemacht werden. Es steht zweimal alle und es gibt doch in der Tat Lehrbrüder, die Zerschneider sind und sagen, Paulus gebraucht dieses Wort alle in zwei verschiedenen Bedeutungen. Das ist ihr Argument. Da kann ich nur höflich schweigen, um nicht unhöflich zu werden. Und wenn du die MacArthur Studienbibel hast, kannst du mal nachgucken bei den entsprechenden Versen. Das ist der Mann, der das so gesagt hat. Ja, da bleibt mir die Spucke weg, buchstäblich. Wer ist denn in Adam noch nicht gestorben? Heb mal die Hand. Also mir ist noch keiner begegnet, der schon 6000 Jahre lebt. Es ist einfach nicht möglich. Und jetzt macht Paulus eine ganz einfache Gleichung und sagt, so ist es auch mit Christus, bei dem wir nämlich alle leben. Ist doch ganz einfach. Und weil das so einfach ist, können es die meisten nicht glauben und die Zerschneider zerschneiden es. Es gibt noch einen Text, der in das Gleiche rumtut, Römer Kapitel 5, ist ja das berühmte Kapitel, wo Paulus das behandelt. In Römer Kapitel 5, da will ich nur einen Vers dazu zitieren, der wichtig ist, nämlich Vers 18, wenn er eigentlich sagt, so wie es daher nun durch eines Menschen Übertretung, er redet von Adam, hinein in alle Menschen zur Verurteilung kam, klarer Fall, aber jetzt musst du weiterlesen, genauso, also auch durch ein rechtgemäßes, durch eine Rechtsgrundlage, ein gerechtes Handeln, könnte man auch sagen, hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Also einer hat es versaut und einer hat es in Ordnung gebracht, das sagt Paulus hier. Glaubst du das? Ja, natürlich, sonst stehst du heute Morgen nicht hier, das weiß ich doch. Aber wer glaubt das nicht? Das geht ja noch. Aber wenn einer predigt und glaubt es nicht, das wird das schlimm. Ihm fehlt der Blick für die Vollendung, ihm fehlt das Ziel in seiner Predigt. Alles, was er predigt, ist verkürzt. Es ist eine Zerschneidung. Ich bleibe dabei. Ich bin schon angegriffen worden dafür. Macht mir gar nichts aus. Ich stehe auf diesem Wortgrund. Es ist so. Wer das nicht erkennt, er ist ja nicht selber schuld. Das ist ja Gott gegeben, zum Glück. Aber wir müssen es trotzdem beim Namen nennen, damit die Glaubenden, die es glauben wollen, wach werden und wissen, wo sie hingehen können. Wenn ich doch keine Gemeinde kenne, die glaubt, was geschrieben steht, dann muss ich doch an eine gehen, die nicht glaubt, was geschrieben steht. Das ist doch schrecklich. Also müssen wir das laut sagen und das machen wir hiermit. Letzter Text, Kolosser 1, Vers 20. Ich weiß, hier unter euch sitzen ein paar Geschwister, die sind wegen diesem Vers auch auseinandergerissen worden. Kolosser 1, Vers 20. Ich finde es noch. Hier geht es um was ganz Wichtiges. Es geht um den Wohlgefallen Gottes. Und dann sagt Paulus im Vers 20, nachdem er vom Wohlgefallen gesprochen hat, durch ihn, nämlich den Christus, hat er in jeder Beziehung das ganze All geändert, hat Frieden gemacht durch das Blut des Pfahles, also auf Golgatha. Und zwar für alles, für die Erde und für den Himmel. Also das ganze All ist verändert worden, sagt er hier. Die Veränderung, Versöhnung steht da meist. Die Veränderung geschah in Christus und es ist alles in jeder Beziehung geändert worden. Das ist die Rechtsgrundlage, von der Paulus öfter schreibt. Und deswegen nochmal zurück an den Gedanken des Römerbriefes. Weil eben alle Sünder sind, Verfehler, weil alle in der gleichen Lage sind. Deswegen schildert er im Kapitel 3 ja, im Römerbrief Kapitel 3, die Rechtfertigung und sagt, die ist geschenkweise. Ihr Kinder, wenn ihr was geschenkt kriegt, müsst ihr da was für bezahlen. Nee, die schütteln den Kopf, ne? Die wissen das. Also die Rechtfertigung ist geschenkt. Die ist geschenkt. Wenn die geschenkt ist, muss ich da was für bezahlen. Die Kinder haben eher den Kopf geschüttelt. Die Alten sagen, ja natürlich, du musst was tun, damit du gerettet wirst und gerechtfertigt wirst. Du musst an Jesus glauben, weil das ist die Grundlage der Rechtfertigung. Was haben wir gelesen in Galater 2, Vers 16? Ja, wir glauben an Jesus. Warum denn? Weil er die Rechtsgrundlage in seiner Treue gelegt hat. Das ist der Weg. Also erst er, dann wir. Wer das umdreht, zerschneidet die Schrift. Ich will zum nächsten Punkt kommen. Bitte?
Danke dürfen wir sagen.
Danke dürfen wir sagen.
Ja, danke dürfen wir sagen. Natürlich. Das dürfen wir sogar müssen.
Niemand kam zu mir kommen, es sei denn, der Vater ziehe ihn.
Gut, danke. Ihr könnt jetzt weiter predigen. Ja, da kann ich mich wieder hinsetzen und entspannen. Ja, da war ein Vorschlag. Ne? Gut, ich finde das gut. Also, ihr macht das ruhig. Mich kann keiner aus dem Konzept bringen. Weil das steht nur alles hier auf meinen Karteikarten, das ist nicht schlimm. Also Beteiligung ist immer gut. Also nächster Punkt wäre jetzt nach der Zerschneidung die Beschneidung. Ich möchte aber nochmal Galater 5 lesen, Verse 1 bis 6 als Übergang. Galater 5, die Verse 1 bis 6 aus einem ganz bestimmten Grund. Paulus schreibt hier, Galater 5, das war ja die Versammlung, die man wieder unter die Beschneidung zwingen wollte. Für die Freiheit befreite uns Christus. Steht daher fest und seid nicht nochmals in einem Joch der Sklaverei festgehalten. Siehe, ich, Paulus, ich sage euch, dass wenn ihr beschnitten würdet, Christus euch nichts nützen wird. Ich bezeuge aber nochmals jedem beschnittenen Menschen, dass er Schuldner ist, das ganze Gesetz zu tun. Ihr wurdet unwirksam gemacht, weg von Christus, die ihr im Gesetz gerechtfertigt sein wollt. Ihr fielt aus der Gnade. Denn wir sind im Geist aus Treue, erwartungsvoll auf die Erwartung der Gerechtigkeit ausgerichtet. Denn in Christus Jesus, Achtung, ist weder Beschneidung sehr etwas stark, noch Unbeschnittenheit, sondern durch Liebe innen wirkende Treue. Worauf kommt es an? Ob du beschnitten bist oder nicht beschnitten, ob du in irgendeinem Religionsgesetz steckst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Sondern die Treue ist das Entscheidende. Die Liebe, die im Inneren die Treue wirkt, sagt Paulus hier im Vers 6. Und deshalb müssen wir uns mal anschauen, wie er jetzt aufgrund dieser Beschneidungsbestrebungen des Fleisches im ersten Jahrhundert, besonders bei den Galatern, zu den Philippern schreibt, da gibt es Hunde und üble Arbeiter, die zerschneiden die Schrift, die zwingen euch unter Religionsgesetze. Und jetzt im Vers 3 sagt er, wir sind doch die Beschneidung. Wir sind die Beschneidung. Ja, wie denn? Die wir im Geist Gottes Gottesdienst leisten. Dazu gleich noch, ganz wichtiger Punkt. Und wir rühmen uns in Christus Jesus und vertrauen nicht auf Fleisch. Das ist der Punkt. Nicht auf Fleisch vertrauen. Denn wir sind die Beschneidung. Unser Bruder Reinhold hat ja am Eingang den Römerbrief gelesen. Wir haben das gehört bei Abraham. Das war ja der Ausgangspunkt, wenn es um Beschneidung geht, das Kennzeichen der Treue. Das hat Durchwirkung bis in unsere Zeit. Wir erkennen an diesem Begriff der Beschneidung in Verbindung mit Abraham, deswegen spare ich mir jetzt diesen Text, erkennen wir die heilsgeschichtliche Bedeutung der Beschneidung bei Abraham zielgerichtet bis in unsere Zeit nach Golgatha, dem Ausziehen des Fleischesleibes des Christus und dem Hineinnehmen der Leibesgemeinde der Ekklesia. Also, wir sind die Beschneidung. Das Wort Beschneidung wird vielfach in der Schrift gebraucht. Ich möchte es nur erwähnen. Mose sagt mal, ich bin ein Mann von unbeschnittenen Lippen, als er zu Pharao gehen sollte. Also eine symbolische Beschneidung, Beschneidung für Reinheit wäre das Symbol. Er sagt also, ich habe unreine Lippen. Oder wir kennen das von den Propheten Jesaja, Jeremia, das Volk ist unbeschnittenen Herzens, unbeschnittener Ohren. Es ist also die symbolische Beschneidung, auch für Bäume wurde sie gebraucht, wenn ein Baum neu gepflanzt wurde. Da hieß es im Alten Bund, er sollte 3 Jahre als unbeschnitten gelten, also dürfst ihn nicht anfassen, er muss ihn ruhen lassen, 3 Jahre. Wir kennen das als Gruppenbeschreibung im Neuen Testament vor allem, wenn die Apostel gesagt haben, das sind Brüder aus der Beschneidung, die kamen von den Beschnittenen. Und jetzt zu unserer Bedeutung, die ja die wichtigere ist, Kolosser 2, Vers 11, will ich dazu lesen. Kolosser 2, Vers 11. Hier geht es darum, dass Paulus schildert, dass in dem Christus die ganze Gottheit vorhanden ist. Ein wichtiger Text. Es gibt ja Leute, die machen die Göttlichkeit Jesu weg. Hier wird bezeugt, sie wohnt leiblich in ihm. Und dann im Vers 11, der Text, um den es geht, in Christus, in welchem ihr auch beschnitten wurdet, mit einer nicht handgemachten Beschneidung, in dem Ausziehen des Leibes, des Fleisches, in der Beschneidung des Christus. Und dann kommt zusammen begraben, erweckt und so weiter. Also, was ist die Beschneidung? Die Beschneidung der Leibesgemeinde ist ganz klar begründet in dem Ausziehen des Fleischesleibes des Christus auf Golgatha. Sein Opfer, Tod und alle, die hineingenommen sind, ich erweitere das noch, sind mit ihm beschnitten worden. Dass es da Stufen gibt, dass es eine Reihenfolge gibt, dass es eine Ordnung gibt, und der spricht Paulus in 1. Korinther 15, das ist klar. Es gibt also erste, zweite, dritte und letzte. Es gibt aber keine, die verloren sind. Sodass wir also auch heilsgeschichtlich sagen können, die Beschneidung des Christus im Ausziehen seines Fleischesleibes war die grundlegende Rechtsgrundlage überhaupt, um das Ganze all zum Ziel zu bringen, wie wir vorhin schon gelesen haben. Also ist das, der Beschneidungsgedanke in Christus nicht nur was für die Leibesgemeinde, aber vorrangig für sie, weil das sind die Ersten, die davon betroffen sind. Wozu ist das jetzt gut? Wir müssen ja jetzt noch überlegen, wozu ist das gut? Weil der dritte Punkt macht das ja deutlich. Nochmal zur Wiederholung. Wir haben heute den Wiederholungsvers. Mir ist es nicht lästig, euch immer wieder dasselbe zu sagen. Es geht heute darum, dass es Leute gibt, die zerschneiden. Es geht darum, dass wir klären müssen, was ist denn Beschneidung geistlicherweise, sind wir gerade dabei. Und der Nutzen oder Zweck dieser Gedankenreihe ist, dass wir nicht mehr auf Fleisch vertrauen. Das ist der dritte Punkt. Warum vertrauen wir nicht auf Fleisch? Weil eine Zerschneidung oder eine buchstäbliche Beschneidung oder ein buchstäbliches Religionsgesetz uns nicht weiterbringt. Es geht doch hier nicht um die buchstäbliche Beschneidung mehr bei uns. Das verlangt ja von uns niemand. Aber von uns wird verlangt, etwas zu tun, um der Rettung Gottes auf die Sprünge zu helfen oder um seine Rechtfertigung wirksam werden zu lassen. Und das ist Unsinn. Also Paulus macht hier führt einen ganz wichtigen Punkt ein in diesem Vers, bei dem ich noch bin. Er spricht vom Gottesdienst. Und das ist ja auch sowas. Was ist denn Gottesdienst? Heute Morgen ist Sonntagmorgen. Ne? In wie vielen Kirchen und Gemeinden gibt es denn heute Gottesdienst? Ist das Gottesdienst, was da gemacht wird? Am besten wir fragen Paulus selber. In Römer 12, Vers 1 und 2. Weil es ist immer gut, wenn du die Schrift zitierst, dann musst du das nicht selber sagen. Dann kann dir auch keiner. Also Römer 12, Vers 1 und 2 ist für mich der Schlüsseltext, um mal zu klären, was ist denn Gottesdienst. Paulus gibt diesem Wort seine wahre Bedeutung wieder, wenn wir es heute wortgemäß anwenden. Also Römer 12, Vers 1 und 2. Daher spreche ich euch zu, Brüder, durch die Mitgefühle Gottes eure Leiber darzustellen als lebendes, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer wortgemäßer Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig diesem Äon, dieser Weltzeit, sondern werdet umgestaltet in der Erneuerung eures Denksinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, der gute, wohlgefällige und vollendungsgemäße. Was ist Gottesdienst? Sonntagmorgen in eine Gemeinde gehen, den Posaunenchor hören, viele Bekanntmachungen und eine Predigt von vielleicht 20 Minuten. Unser Bruder Lothar Hensel hat mal gesagt, bei uns dürfst du über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Ist das Gottesdienst? Ist das Gottesdienst, wenn ich Sonntagmorgen nach Büdingen gehe, mich zu den 30 Geschwistern setze hier in der Musikschule und mir die Predigt vom Reinhold Wagner anhöre oder vom Wolfgang Einhardt oder von unserem Bruder Günther? Ist das Gottesdienst? Das ist ein winziger Teil des Gottesdienstes vielleicht, wenn er wortgemäß ist. Paulus sagt, was Gottesdienst ist, der ganze Leib als wohlgefälliges Opfer und wortgemäßer Gottesdienst dargestellt. Wenn mein ganzer Leib ein wortgemäßes Opfer sein soll, ein wortgemäßer Gottesdienst als Opfer, dann, er fügt noch hinzu, es geht um die Erneuerung des Denksinnes. und um das Prüfen des Willens Gottes, dann betrifft dieser Gottesdienst mein ganzes Leben, nicht nur sonntags morgens die Stunde oder anderthalb in irgendeiner Gemeinde. Das ist nicht der Gottesdienst. Paulus erweitert diesen Begriff des Gottesdienstes auf das ganze Leben. Und damit macht er deutlich, und da bin ich wieder bei unserem Thema, es geht nicht darum, auf Fleisch zu vertrauen. Diese Liturgie einmal die Woche, die wird dich nicht retten. Diese Liturgie, wenn sie denn auch noch wortgemäß wäre, ist nur ein ganz winziger Teil dieses Gottesdienstes. Denk daran. Der Besuch der Gemeinde rettet dich nicht, sondern der Glaube, die Treue in Christus, das ist es, in der du gerettet bist. Und das darfst du glauben. Und wenn wir jetzt 2. Korinther 5, Vers 16 lesen, dann denkt der ein oder andere bestimmt an das ein oder andere Gespräch in der Vergangenheit auch mit mir, weil ich diesen Vers auch für ganz bestimmte andere Argumente verwende. 2. Korinther 5, Vers 16, nämlich wenn es darum geht, Gottesdienst auszuüben, der mich nicht an Menschen bindet, der mich nicht fleischlich vereinnahmt, dann muss ich an das denken, was Paulus hier schreibt in 2. Korinther 5, Vers 16, wenn er vorher sagt, in Christus sind alle gestorben. In Christus sind alle gestorben. Und Vers 16, daher nehmen wir von nun an nicht einen gemäß dem Fleisch wahr, oder kennen wir keinen gemäß dem Fleisch. Wenn wir Christus auch gemäß dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wir kennen niemanden mehr gemäß dem Fleisch. Paulus sagt hier im Philipperbrief in unseren Texten, ich könnte auf Fleisch vertrauen, aber nein, ich vertraue nicht auf Fleisch. Wir kennen niemanden mehr gemäß Fleisch. Warum? Weil alle gestorben sind. Was ist denn mit dem Gestorbenen? Ja, da ist nichts mehr. Gestorben ist gestorben. Den kennst du nicht mehr nach dem Fleisch, weil das Fleisch liegt in der Erde. Und wenn dieses Sterben, von dem Paulus hier spricht, geistlicherweise stattgefunden hat, dann kennen wir auch von unseren Brüdern keinen mehr nach dem Fleisch. Und deshalb sind alle fleischlichen Bemühungen, ob es Gottesdienste sind, ob es Traditionen sind, Rituale, egal was es ist, das kannst du machen, überhaupt kein Thema. Aber es wird dir nichts nutzen. Du kannst das machen, es nutzt aber nichts. Aber bitte, es ist alles erlaubt, sagt Paulus, aber es ist nicht alles nützlich. Das musst du selbst entscheiden. Lass dir das nicht vorschreiben. Lass dir nicht verbieten, deinen Geburtstag zu feiern. Aber lass dir auch nicht gebieten, es zu tun. Das musst du alleine entscheiden. Ich zum Beispiel mache es nicht. Punkt, meine Entscheidung. Ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Aber tu nicht so, als würde dich das retten, dass ein Ritual einer Kirche dich rettet. Das ist Unsinn. Kein Ritual, auch nicht wenn der Papst da sein Dings da schwenkt oder was weiß ich, hat alles nichts zu sagen. Ich kenne mich da nicht so aus. Nichts gegen Katholiken. In den evangelischen Kirchen ist es noch viel grausamer. Die glauben nicht mal mehr an Jesus. Also, nicht auf Fleisch vertrauen, Vers 4. Was heißt das? Die Korinther haben Paulus dazu genötigt, das mal klarzustellen. Und deshalb, wenn du in 2. Korinther 11, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, guckst, 11 und 12, wir wollen ganz kurz mal reinschauen, 2. Korinther 11 und 12, in der Gegend, wo er von den falschen Aposteln spricht, 2. Korinther 11, Vers 13, haben wir vorhin gelesen, Vers 16 heißt es, nochmal sage ich es, es meine niemand, ich sei unbesonnen, wenn aber doch, so nehmt mich als unbesonnen an, auf das auch ich mich ein klein wenig rühme. Und dann kommt sein Ruhmskatalog. Kannst du mal lesen zu Hause, ab Vers 21, was er alles erlebt hat. Und jetzt sagt er, das habe ich alles erlebt, ich könnte mich auch in Fleisch rühmen, könnte sagen, was bin ich für ein toller Kerl, Schiffbruch, Gefängnis, totgeschlagen und so weiter, alles was er erlebt hat. Aber er sagt, das Rühmen ist zwecklos, weil darauf kommt es nicht an. Wir rühmen uns nicht gemäß dem Fleisch. Und jetzt verstehst du, und damit kommen wir hier zum Schluss dieser Gedankenkette, auch wenn du Philipper Kapitel 3, den Vers 7 liest, das ist ja der Vers, der außerhalb der Predigt von heute steht, aber der gibt die Antwort, da sagt er, all das, was ich früher als begeistert aufgenommen habe. Er war ja studierter Mann, er war berühmt. All das, Philipper 3, Vers 7, was immer mehr Gewinne waren, er sagt ja die Mehrzahl, was immer mehr Gewinne waren, alles, was ich als Gewinn betrachtet habe, habe ich um Christi Willen als Verlust betrachtet. Diesen ganzen weltlichen Zirkus, diesen Religionszirkus, diese religiöse Tradition hat er alles über Bord geworfen. Und, das musst du dir vorstellen, den Leuten gesagt, selbst euer Gesetz wird euch nichts nutzen. Und das musst du mal einer Religion sagen, dass ihre Religionsgesetze ihnen nichts nutzen. Da bist du, so schnell bist du dann draußen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Und das ist bis heute so geblieben. Und deshalb kann Paulus hier im Philipperbrief, das sind die letzten Verse, kann er sagen, 7 Punkte. Er hat 4 Vorzüge, wenn es um die israelitische Geburt geht, und 3 Vorzüge, was seine Religion betrifft. Und die führt er ja an. Er sagt, ich bin am 8. Tag beschnitten, ich gehöre zum Geschlecht Israel, zum Stamm Benjamin, das war was ganz Besonderes, Führungsstamm. Und ich bin ein Hebräer, ich könnte mich rühmen, sagt er, ich mache es aber nicht. Und dann sagt er noch Religionsgesetz, ich bin Pharisäer, strengste jüdische Sekte, da gehöre ich zu. Und ich war ein Verfolger mit Eifer. Ich habe die, die gegen das Gesetz sind, umgebracht. Ich war der Beste von meinem Jahrgang, wenn es um diesen Eifer geht, sagt Paulus. Und zum 3. Punkt, ich bin untadelig im Gesetz, will ich nochmal Langenberg lesen, damit das Langenberg sagt, nicht der Wolfgang. Also Langenberg sagt dazu, Paulus war tatsächlich nach der im Gesetz gegründeten Gerechtigkeit unsträflich geworden. Das heißt, nach dem Urteil der Menschen, jetzt fügt er hinzu, wie die Gesetzeschristen. Also das gibt es noch heute. Und deshalb mein Schlusswort zu diesen Gedanken von heute Morgen. Achten wir darauf, Philipper 3, Vers 1 bis 6, was Zerschneidung ist. Wir haben die Punkte im Einzelnen betrachtet. Erinnern wir uns daran, dass es eine Beschneidung gibt, die schon geschehen ist, geistlicherweise, in die alle hineingenommen sind, in einer gewissen Ordnung, vorrangig natürlich die Leibesgemeinde, und dass wir aus diesem Grund nicht auf fleischliche Bemühungen vertrauen, dass Religionsgesetze und Ähnliches für uns keinerlei Bedeutung haben. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir das glauben können, dann stehen wir mit unserem wortgemäßen Gottesdienst auf der Wortgrundlage. Und dazu segne der Herr sein Wort. Amen.